Once we were gamers.
Hallo, liebe M10Z-Community. Fast ein Jahr oder ziemlich genau ein Jahr ist es her. Und hier sind wir wieder bei Once We Were Gamers. Der Podcast, wo wir uns bei M10Z so ein bisschen die Mühe geben, eine Relation herzustellen zu, wie war es eigentlich, als wir Gamer waren und wie ist es heute, wo wir noch nur noch gerne Gamer wären, also im Konjunktiv. Ja, warum war so lange Stille? Das lag auch überwiegend daran, weil mir etwas gefehlt hat, nämlich regelmäßige Gäste. Und da habe ich jetzt eine wunderbare Neuerung für Once We Were Gamers gefunden, denn jetzt habe ich eine Dauer. Und jetzt gender ich mal rein, Gästin, und zwar eine ganz besondere. Und die darf sich dann mal ganz kurz vorstellen, denn dabei handelt es sich nämlich um meine Schwester. Sag mal hallo.
Hallo. Ja, ich bin die Franzi oder Franziska, wenn man ganz formell sein möchte. Und yay, ich, wie Simon schon gesagt hat, wir sind jetzt verwandt, Nepotismus und so. Aber ich habe auch, er hat mich, glaube ich, auch hierzu eingeladen, weil ich beruflich mich sehr viel mit Medien auseinandersetze, Medien studiert habe, auch im Medienfeld gearbeitet habe, jetzt was ganz anderes mache, aber immer noch ein aktiver Medienkonsument bin und vielleicht auch eine nette Perspektive hierzu beitragen kann.
Ja. Das ist genau so gewesen und damit kommen wir auch schon zur nächsten. Es ist zwar keine Änderung, aber vielleicht ein kleiner Disclaimer. Once We Were Gamers war ja als Idee ursprünglich eine reine Gaming-Perspektive und jetzt machen wir das Spektrum mit Franziskas Fachwissen ein bisschen breiter und machen es zu einem, ja, ich sag mal, zu einem erweiterten Medien-Podcast, wo wir auch so ein paar Teile abseits vom Gaming zumindest streifen. Und die ganze Idee kam mir nämlich auch aus einer Unterhaltung, Franzi, die wir zusammen geführt haben. Und an die möchte ich gerne einsteigen, weil die haben wir nicht fertig geführt, weil ich damals gesagt habe, das müssen wir uns aufheben. Weil das ist genau das, worum es mir eigentlich geht, auch so ein bisschen den Kontext zu haben. Und zwar, das mache ich jetzt mal als einleitende Geschichte, jetzt wo ich Kinder habe, die mittlerweile selbstständig Fernseher und Computer und so weiter bedienen können, habe ich festgestellt, wie unfassbar sich der Medienkonsum für die Kids geändert hat mit Zugänglichkeit und auch mit Angebot und auch was für ein Schrott die schauen. Wissentlich, dass unsere Eltern auch gesagt haben, was für ein Schrott schaut ihr. Und da waren wir damals in der Diskussion oder in der Unterhaltung drin. Und ich glaube, wenn wir in der Zeit groß geworden sind, wo jetzt meine Kinder groß wären, ich glaube, wir wären noch krasser am Fernseher gehangen, als wir es eh schon waren, oder wie siehst du es?
Och, ja, ich würde jetzt nicht sagen, weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, dass wir noch mehr am Fernseher gehangen wären. Also, was ich bei den Kindern jetzt noch sehe, was bei uns auch der Fall war, Medienkonsum ist immer noch eine Gemeinschaftsaktivität. Also zumindest bei deinen Kindern sehe ich das, dass vielleicht nicht interagiert wird beim Medienkonsum, aber man macht es zumindest immer noch gemeinsam. Und ich finde, das ist ein bisschen positiv.
Ja, man muss sich schon die Zitronen raussuchen gerade.
Na, nicht so, aber es, ich erinnere mich, dass es bei uns ähnlich war. Also Medienkonsum sowie Spiele spielen, also PC-Spiele oder Konsolenspiele war eigentlich immer eine Gemeinschaftsaktivität, selten alleine. Ich glaube, ich habe viel mehr alleine gemacht, weil ihr die meisten Spiele schon durchhattet und ich musste dann alleine spielen praktisch, aber
als die... Ja, teilweise. Also es gab aber auch Sachen, die sich, also ich meine, beim Gameboy-Spielen hat man nicht viel zusammengespielt, da hat dann eher einer gespielt und man hat sich abgewechselt, oder ist das für dich schon Zusammenspielen?
Ah, so meinst du? Ja, ich finde schon, das ist halt eine... Man hat sich nicht alleine ins Zimmer gesetzt zum Spielen.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Also man hat ja mitgefiebert, ne? Das, ich weiß noch, bei der Sega-Konsole damals haben wir alle gefiebert, wer jetzt wirklich dieses Olympiaschwimmen schafft. So, das war halt so.
Das war am Game Gear, ne?
Ja, das war am Game Gear. Das war richtig so, oh mein Gott, du musst schneller tippeln.
Ja, vor allem das Verrückte ist, der Game Gear war damals von allen als zu schwer und zu groß bezeichnet. Und heute besitze ich ein Steam Deck, der noch mal gut viel größer, schwerer wird er wahrscheinlich nicht sein. Aber das stimmt, wir haben das waren die Olympic Games auf dem Sega Game Gear. Ja. Das haben wir Tatsache gespielt naja, gemeinsam gespielt, weil jeder in irgendwas gut war. Ich weiß noch, der Endkampf war immer Stabhochsprung.
Ja.
Weil schnell hinlaufen konnte jeder, aber die Sache, ja, die man dann mit dem Steuerkreuz machen musste, erst runter, dann links, dann Kreisel rüber, ja, ja, um den dann rüber zu bekommen, das hat so gut wie keiner regelmäßig hinbekommen.
Ja.
Und dann, das war, glaube ich, der ist im echten Zehnkampf Turmspringen dabei? Nein, oder?
Boah, da fragst du mich Sachen, ne? Also das ist jetzt hier mal absolute
nicht,
Wissenslücke.
Nein.
Keine Ahnung. Ja.
Ich weiß aber, dass es in einem Spiel war. Und in einem Spiel war Turmspringen unfassbar schwierig, weil weil man diese Schrauben und so weiter wirklich nicht hinbekommen hat. Und es gab nur einen Sprung, den man irgendwie immer hat machen können. Und das war
dieses V-Ding.
So ein Salto halt, den man runtergemacht hat. Und das, ja doch, du hast aber recht, dahingehend hat sich zumindest bei meinen Kindern der Medienkonsum nicht stark geändert. Wenn die an die Spielekonsole gehen, und da wird jetzt überwiegend so Rennspiele wie Mario Kart gespielt, wird zusammengespielt.
Ja.
Oder das Paw Patrol-Spiel haben die Kids zwar auch abwechselnd, aber halt eben zusammengespielt. Wenn ich jetzt an Streaming denke, da ändert sich es jetzt gerade, weil der Geschmack der beiden auseinandergeht, was auch mit dem Alter zu tun hat.
Ja.
Die Große hat jetzt dann doch schon mehr Lust auf erwachsenere Sendungen und der Kleine schaut halt gerne noch das, den Babykram, sag ich jetzt mal, gerne an, und da ist das Schulkind jetzt schon drüber hinweg. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass wir dann noch mehr vorm Fernseher sitzen würden, eher darauf hinweisen wollen, dass halt die Verfügbarkeit viel größer ist. Ich meine, wir hatten unsere Möglichkeit, irgendeine Kindersendung zu schauen nach der Schule. Wann war die aus? Ab 16 Uhr kamen die Gerichtssendungen, oder?
Ja, so erinnere ich mich gut dran. Hatte ich auch letztens mit meinem Partner ein Gespräch drüber, dass eigentlich, du bist aus der Schule gekommen, wenn du durftest dich gleich, also wir zumindest durften uns vor den Fernseher setzen. Und dann lief ja schon Pokémon, so Ende der Folge von Pokémon. Und danach, es gab auch eine Zeit, da kam erst Sailor Moon und dann Pokémon und so weiter.
Ja,
aber
Sailor Moon, habe ich viel geschaut.
Ja, extrem viel geschaut. Aber es war immer so, du hattest feste Zeiten. Du kamst aus der Schule, um 2 Uhr wusstest du, es gibt auf jeden Fall eine Zeichentrickserie oder jetzt, wenn man es jetzt besser weiß, eine Anime-Serie, die du gucken konntest, bis die Talkshows angefangen haben.
Ja.
Und das war wirklich, also dachte ich auch so 15 Uhr, 16 Uhr rum, aber meine Erinnerung ist ein bisschen vage dementsprechend. Aber du hast nicht mehr die Verfügbarkeit, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich habe jetzt die Wahl. Also deine Große guckt jetzt auch lieber andere Sendungen, weil sie die Wahl hat. Früher hat man ja zusammengeguckt, weil es gab ja nur eine Kindersendung, ja. Und dann hast du die halt geguckt, so. Aber jetzt kannst du ja sagen, nee, ich möchte lieber das und das schauen. Und wie irgendein Eimer Farben in den anderen Eimer gießt, will ich eigentlich gar nicht wissen, was das ist. Ne? So.
Ja. Ich sage dir, wir sind mittlerweile, also das habe ich jetzt, habe ich eingeschränkt, habe den Kindern gesagt, das mache ich nicht mehr. Es gab eine Zeit, da wollten die Kinder eine spezielle Folge aus diesen Staffeln haben. Und ich sollte dann diese Folge suchen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt hört es aber auf, ey. Ich merke mir jetzt nicht auswendig, welche von den 270 Paw Patrol Folgen die Folge ist, wo sie mit dem Kaktus unterwegs sind. Nee, das mache ich nicht. Irgendwann ist mal gut.
Ja.
Das konnte es ja zu unserer Zeit gar nicht geben.
Ja.
Ich glaube aber Tatsache, dass ich doch deutlich mehr geguckt hätte, wenn so die Verfügbarkeit da gewesen wäre. Aber auch viel einseitiger. Also wenn ich mir überlege, wenn wir jetzt wieder in die Kindersendungen gehen, man hat halt durch das lineare Fernsehen halt dann auch breiter geguckt, verschiedenere Sendungen geschaut. Ich hätte wahrscheinlich die Saber Rider Staffel rauf und runter geguckt.
Ja.
Und Kickers halt.
Ja, ja.
Und vielleicht noch Tsubasa oder oder wie heißt die Volleyballerin?
Mila Superstar. Jetzt mach mich nicht schwach, Junge. Also.
Nee, ich habe jetzt gerade, der heißt Mila Ayohara, wollte ich sagen.
Ach so, deswegen, ich dachte
mal,
schon.
Hast du das mal versucht zu gucken?
Ja, ich habe, nachdem wir gesprochen haben, gleich reingeschmissen auf Amazon. Schleichwerbung. Wir werden nicht gesponsert, aber trotzdem Schleichwerbung.
Ey, ist hart, oder? Erstens, das ist mir zuerst aufgefallen, jetzt gehen wir ja kurz vom Gaming weg, Leute, das müsst ihr aushalten, aber Mila Ayohara, ich hatte das völlig vergessen. Diese Sendung ist ja...
Und wie der Trainer sie misshandelt?
Ich hab mich wirklich gefragt, was ich gucke ich mir da gerade an. Also das Erste ist, dass diese Mädchen auf diesem Internat alle ein echtes Aggressionsproblem haben. Die kloppen sich die ganze Zeit. Und wenn irgendwie jemand einen Fehler macht, dann geht eine vor die andere hin und schreit, jetzt schlag mir schon endlich ins Gesicht, dass wir quitt sind. Ich so, hä, daran kann ich mich halt null erinnern. Ja. Für mich haben die ganze Zeit Volleyball gespielt. Die ersten 7, 8 Folgen langen die keinen Volleyball an. Das ist nur Drama. Die Mila kommt ja auf die Schule, kennt keinen, aber jeder kennt sie, weil sie ist ja von irgendeiner Elite-Schule und sie ist so super schlau und dann kann sie auch noch super toll Volleyball spielen und in der Schule geht es ja sowieso eigentlich nur um Zensuren und Volleyball. Und Mila ist auch voll die hochnäsige, arrogante Zipzige. Das ist also jetzt nicht unbedingt ein Hauptcharakter, in den man sich reinfühlt oder so. Die ist echt super arrogant und dann, ich habe auch völlig vergessen, dass ihre beste Freundin Midori heißt, aber die zanken sich ja am Anfang voll.
Ja, die mögen sich nicht. Die sind erst später dann durch das der Volleyball vereint sie, weißt du? Sie lernen ein Team zu werden und sind dann Freunde.
Ja, und kommt dann, wie du schon sagst, dann später Herr Hongo, der einfach echt, also an der Grenze der körperlichen Misshandlung.
Das tritt schon drüber. Aber es ist lustig, dass du dich daran nicht mehr erinnerst. Ich erinnere mich, also ich habe mich noch sehr klar daran erinnern können, dass er diese Ketten ums Handgelenk tragen musste und dann immer baggern musste, bis ihre Hände, also ihre Arme anfangen zu bluten. Und ich wusste, diese ganze Misshandlung war mir noch total im Kopf.
Und dann muss sie ja immer so viele Bälle wegbaggern und wegpritschen und irgendwann ist sie halt so außer Atem, dass sie nicht mehr kann und dieser ballwerfende Misshandler wirft einfach weiter und den Kindern ins Gesicht, bis sie in sich zusammenbrechen.
Ja.
Und alle sind völlig fein damit. Also ich war wirklich, also das ist jetzt nichts, hat jetzt nichts mit Cancel Culture oder auch, da war ich wirklich schockiert.
Es ist so, für mich war es eher überraschend, ach Gott, wie selbstverständlich man das als Kind aufnimmt, weißt du? Die Medien zeigen dir eine Welt und ist eigentlich schon sehr tragisch. Und da habe ich mich gefragt, war ich als Kind eventuell voll abgestumpft, weil man hat diese Misshandlung gesehen und ich erinnere mich gar nicht mehr, wie viel Empathie ich für Mila hatte. Ich habe natürlich auch gemerkt, sie findet keinen Zugang, sie hat keine Freunde und damit konnte man sich auch teilweise identifizieren. Jeder war mal in der Situation, ich bin neu irgendwo, unsichere Lage, ich weiß nicht, wie ich auf andere wirke und so. Aber vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, aber diese Misshandlungen waren mir gar nicht mehr so schlimm in Erinnerung. Und als ich dann wieder reingeschaut habe, war ich so, stimmt, der Typ, der mit einem Arm, der macht die ja voll fertig und vermittelt mit dem Volleyball.
Der Typ mit einem Arm ist aber nicht Herr Hongo.
Ich weiß, warte mal, stopp.
Ich weiß nicht mehr,
es gibt einen, der sieht super hübsch aus und es gibt den anderen, der nur noch einen Arm hat, weil er irgendwie zu hart.
Genau, mit dem Vollbart.
Mit dem Vollbart, der sich zu hart gegeben hat beim Volleyball und dann irgendwie seinen Arm verloren. Hat seinen Arm verloren.
Der dachte, es würde Sinn machen, ich meine, es ist ja auch völlig klar, dass man das macht, wenn man Volleyballspieler ist, dass man mit der starken Hand regelmäßig in den Sack mit Kies schlägt, weil dadurch würde das dann abstumpfen und damit könnte man noch härter schlagen. Und er hat es aber wohl übertrieben und hat dadurch quasi die Funktionsfähigkeit seines Armes verloren.
Und du bist dieser viel tiefer Typ, in der Materie als ich.
Dieser Typ mit diesem mentalen Mindset ist dann der geeignete Trainer für 14-jährige Mädchen.
Großartig. Er hat alle Qualifikationen, die ein Trainer braucht.
Jetzt rückblickend, wenn ich das heute so anschaue, also die Wertevermittlung. Ich meine, vielleicht können uns die Zuschauer oder Zuhörer dazu ja was sagen, ob sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also ich hatte das als Kind so anders in Erinnerung. Ich habe immer diese Volleyballturniere in Erinnerung, wo sie dann auch für die japanische Nationalmannschaft unterwegs sind. Und dann wird es ja vom, ich sag mal, realistischen, geht es ja sehr, sehr schnell über in das Surreale, wo die dann halt irgendwelche Zauberattacken können, wie den Luftballonangriff, der dann 80 Meter hoch bis unter das Hallendach fliegt und dann unkontrollierbar in Schleifen wie ein Luftballon runterkommt und dann nicht mehr zu parieren ist. Und irgendwelche anderen Zauberangriffe noch.
Ja, und diesen Dreierattacke von diesem schwarzen Team, daran erinnere ich mich.
Ja, auch. Ja, genau, genau. Das hatte dann ja mit der Realität nichts zu tun. An sowas habe ich mich sehr lebhaft erinnern können, aber an das andere habe ich alles vergessen.
Okay, gut, kurzer Exkurs. Also ich meine jetzt, okay, diese Dreierattacken ist alles ein bisschen übertrieben, ne? Aber du hast auch im Volleyball so Manöver, in denen du Misdirectionals machst, ne? Du hast dann zum Beispiel auch Wechsel der Position. Es gibt dann verschiedene Arten, wie du die Leute, die Spieler auf dem Feld positionierst. Und da gibt's halt auch welche, wo du einfach dann auch Wechsel innerhalb der Angriffsformation hast. Und dann kann schon so ein, wie soll ich sagen, so eine Dreierattacke visuell passieren, ne? Wo nicht ganz klar ist, wer jetzt gleich schlägt. Ja. Deswegen fand ich es jetzt nicht ganz so unrealistisch.
Ja, Franziska, die haben hochgepritscht und hat die eine einen Schmetterball waagrecht auf Netzhöhe rüber an den anderen Pfosten geschlagen. Und dann hat der andere Spieler den Schmetterball quasi vom anderen Pfosten ins Feld geschlagen.
Okay, das würde jetzt also, nicht gehen.
Das würde jetzt nicht gehen. Ich weiß schon, was du meinst, dass man halt links und rechts und dann pritscht man nach links oder nach rechts oder man pritscht nicht kurz, sondern lang und dann wissen sie nicht, wo sie einen Block stellen müssen. Ja, das war schon eher fantastisch, was da gemacht wurde. Und an sowas habe ich mich aber als Kind erinnert. Mhm. Also was heißt jetzt halt als Erwachsener erinnert, weil das war ja das für mich so Faszinierende. Mhm. Das andere habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt, ich möchte jetzt nicht eine tiefenphilosophische Diskussion bei Mila Superstar anfangen, aber ich habe jetzt überlegt, ob das auch einfach ein Spiegel der japanischen Schulzeit auch ist, weil ich habe so verstanden, dass es vielleicht auch nicht ganz untypisch ist, dass man, dass es eventuell ein bisschen schwierig ist, aber dafür bin ich jetzt kein Experte. Ne? Deswegen möchte ich jetzt auch nicht tiefer in diese, ich möchte mir jetzt nicht so hier entblößen und sagen, jetzt lass mal über japanische Kultur reden, dafür weiß ich darüber viel zu wenig. Aber ich hatte jetzt nur überlegt, also Medien haben ja auch immer eine Herkunftsgeschichte, ne? Also die, ich will jetzt nicht sagen, dass die Mädchen alle in Japan misshandelt werden. Ich möchte nur sagen, eventuell geht es auch damit, sich auseinanderzusetzen, wird mit Konformität in diesem Medium umgegangen, ja? Also
ja, ich könnte mir Tatsache vorstellen, dass das halt schon die Idee war, zu zeigen, dass man Hürden nehmen muss, dass man schwierige Situationen halt überwinden muss und das durchzuhalten und harte Arbeit sich lohnt. Ich glaube, das wird auch Tatsache vermittelt. Das Ausmaß war mir aber echt nicht mehr klar.
Ja, du musst sie erst mal so richtig vermöbeln lassen. So.
Ja.
Entschuldigung. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, wie er sie dann mit dem Ball fertig macht. Das ist irgendwie richtig in mein Gedächtnis gebrannt. Ja. Ganz schlimm,
ja. Ja, das ist der kurze Mila-Exkurs gewesen.
Aber sie hat ja immer Freunde gefunden, sorry. Also die Freunde, die man in der Misshandlung findet, das sind dann Freunde für immer, ne? Also.
Das sind die Freunde für immer, ja.
Okay, gut.
Cooler Augen, Pferdeschwanz, da kommt voll Fantasie. Ja, den kommt voll Fantasie, braucht man.
Ach, das ist vorbei. Jetzt ist sie ein Wollias und ein kleines Wunder, Wunder. Oh ja. So, okay,
jetzt,
das war's.
Wenn wir jetzt Pech haben, kommen wir ins Copyright.
Oh shit, okay, zu viel Mila Superstar.
Ja, lass uns ganz kurz, weil das eine ist ja die Art des Medienkonsums, so wie er jetzt gerade ist, aber ich finde, was auch eine ganz natürliche Entwicklung ist, jetzt gar nicht in Bezug auf meine Kinder, sondern in Bezug auf uns. Ich finde schon, dass sich jetzt vor allem in den letzten 5 bis 10 Jahren bei mir der Zweck, warum ich Medien konsumiere, also egal ob Videospiele, Streaming oder so, schon sehr stark verändert hat. Also ich merke bei mir sehr, sehr stark, dass ich früher, so vor 10 Jahren noch, das Ganze auch mit einem, dass ich eine Erfahrung machen wollte oder auch bewusst irgendwie ein Abenteuer erleben wollte jetzt in Games oder auch mir mal, also als, ich erinnere mich noch gut, als Breaking Bad auf Netflix dieses Streaming-Ding gerade für Netflix losgetreten hat. Breaking Bad war für mich zum Gucken fast, das war TV-Heroin. Ich wollte das unbedingt weitergucken, weil ich dieses Abenteuer miterleben wollte und weil ich die Geschichte so großartig erzählt gefunden habe. Und jetzt wird es bei mir immer mehr, dass dieser Aspekt nach hinten tritt und mich sowohl bei Spielen als auch bei anderen Dingen eher so dieser, ich möchte mich entspannen, ich möchte so ein bisschen auch vielleicht im Alltag mal entfliehen, mal den Kopf frei bekommen, mhm, und dass ich eher den Zweck suche bei wenn ich was zocke oder wenn ich, mhm, was schaue. Ich meine, wir sind jetzt nicht so weit auseinander, du bist nur 2 Jahre jünger als, mhm, ich, aber hast du das auch bei dir? Ich meine, gut, du hast Medien schon immer anders konsumiert, weil du es ja auch mal quasi beruflich konsumiert hast während deines Studiums, oder?
Ja, du siehst es halt analytisch anders, ja. Also ich meine, das Erste, was mir einfällt, wenn du mir das so erzählst, ist, da kommt halt so der Medienproduzent in mir durch, das Medium gibt dir vor, wie du es konsumierst. Also den Shift, den ich sehe, also jetzt, wenn ich auf deine Frage zurückkomme, ist diese, wir haben jetzt durch diese ganzen Serienlandschaft gezeigt gekriegt, wie man über mehrere Folgen einen Spannungsbogen ziehen kann und eine Geschichte erzählen kann. So, für mich, was schwieriger geworden ist, ist Filme zu gucken, die einfach nur noch 1,5 Stunden oder 2 Stunden lang sind, in denen Liebes- und oder Romanzen, also Liebesgeschichten und Romanzen vorkommen, weil sie für mich unrealistisch werden, weil in der Geschwindigkeit, wie du eine Beziehung aufbauen musst in einem Film, der nur 2 Stunden dauert, das kaufe ich den meisten, oder zumindest bei den alten Filmen, kaufe ich denen das nicht mehr ab. Aber das liegt auch teilweise daran, dass ich mich durch meine Sehgewohnheiten auch so an diese neuen Medien angepasst habe. Man hat jetzt Zeit. Du kannst wirklich Charaktere in einer Staffel von absoluten Feinden zu Freunden, zu einer ganz engen Beziehung führen. Und das in einem sehr, in einer sehr natürlichen Art und Weise. Oder es fühlt sich natürlicher an, ne? Ich möchte jetzt nicht übertreiben, ne? Ist ja immer noch runtergebrochene Zeit, aber es fühlt sich realistischer an.
Also findest du, wenn ich kurz einhaken darf, dass gerade durch das Streaming, weil wir einfach mehr Content als solches bekommen, wir den klassischen 90-Minuten-Film deshalb nicht mehr so ernst nehmen können, weil dort einfach den Content, den wir kennen, der in vorkommt, als ob er irgendwie auf super schnell abgespielt wird. Meinst du das?
Den Bezug, den ich jetzt nehme, ist vielleicht eher in Bezug auf ältere Filme. Also ich habe immer leidenschaftlich gerne alte Filme gesehen. Also natürlich Schwarz-Weiß-Filme oder jetzt auch Filme hier 1950 aufwärts, die waren allgemein ein bisschen vom Erzählstil langsamer und die Kameraführung allein der Technik geschuldet, war nicht ganz so mobil, wie sie jetzt ist. So, das ist eine ganz andere Sehgewohnheit. Wenn ich aber jetzt mir ältere Filme angucke, da habe ich große Schwierigkeiten, weil meine Sehgewohnheiten sich sehr an die neue Art und Weise, Geschichten zu erzählen, angepasst hat. Also es ist wirklich viel fluider geworden. Du hast viel mehr bewegte Kamera, Shots aus der eigenen Perspektive sind einfach kein Problem mehr, jetzt auch mit den ganzen Drohnenflügen. Das ist alles so fantastischer geworden. Das hattest du früher nicht. Du hattest sehr ruhige, inszenierte Bilder. Ich meine, qualitativ hochwertige Filme kann ich immer noch angucken. Der dritte Mann wird für mich für immer und ewig eines der besten Filme bleiben, die ich je gesehen habe. Es ist einfach ein Bildererlebnis für mich. Das ist so ästhetisch einfach gemacht, um es nur ein Beispiel zu nennen. Aber worum es mir eigentlich eher geht, ist so der Content, wie eine Geschichte erzählt wird, der Spannungsbogen. Das machen manche alte Filme, finde ich, die bestehen noch den Test der Zeit und man kann sie noch gut sehen. Lawrence von Arabia habe ich letztens wieder gesehen, der ging dann 3 Stunden, habe ich sehr genossen, weil da die Kombo zwischen, wie die Geschichte erzählt wird, wie die Spannung gehalten wird und auch das Bildgewaltige von diesem Film einfach gepasst hat. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel habe ich letztens mir ausgegebenen Anlass den alten Beetlejuice angeguckt und da irgendwie wirkten, okay, das liegt aber wahrscheinlich auch, wie Tim Burton ihn directed hat, diese ganzen Liebesbeziehungen, habe ich so das Gefühl gehabt, die wirkten ein bisschen flach, also die Liebesbeziehung an sich. Und dann habe ich halt über andere Filme nachgedacht, die ich gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, jemand verliebt sich gerade und sie werden ein Paar und am Ende küssen sie sich. Ah, genau, ich weiß, bei wem das war, bei Highlander. Ich liebe Highlander immer noch. Es ist immer noch wundervoll, man kann ihn immer noch wundervoll anschauen. Aber ich habe mir gedacht, ob ihr jetzt zusammenpasst und ob ihr euch wirklich verliebt habt in den Film, das nehme ich euch gerade nicht ab. in Minute 50 habt ihr Sex und alles ist super geil, aber du hast den die restlichen 50 Minuten davor verfolgt und für einen Mörder gehalten. Weiß nicht, ob das passt.
Aber soll ich dir was sagen? Das ist so spannend, weil es ich verstehe, ich kann voll und ganz kognitiv nachvollziehen, was du sagst. Ich kann aber von mir und meiner Fernseherfahrung sagen, dass ich mittlerweile ganz stark darauf achte, wie viele Spielminuten ein Film dauert und dann entscheide, unabhängig, ob ich ihn gut oder schlecht finden würde, ob ich ihn überhaupt ansehe.
Ah, okay.
Weil mir dieses aktuelle Kino auch das Gefühl gibt, dass Spielzeit mittlerweile zu einem Verkaufsgut geworden ist. So nach dem Motto, an den Kinokassen gibt keiner mehr 25 Euro für einen 90-Minuten-Film aus. Ja. Wir würden den Film in 90 Minuten schon geil hinkriegen, aber lass uns doch lieber 2,5 Stunden draus machen, dann haben die Leute das Gefühl, es lohnt sich.
Ja, es kommt sich in die Länge gezogen, das stimmt.
Genau, das ist mir bei vielen Filmen aufgefallen.
Das ist richtig.
Wo dann wirklich auch was gelitten hat. Und ich meine, das ist na klar, diese ganze Superheldifizierung, die Marvelisierung und die DC-Universierisierung, die findet ja überall statt, auch in Videospielen und auch da gefällt sie mir überhaupt nicht so gut, weil das ganze Medium hat jetzt irgendwie, es wird nicht mehr eine tolle Story verkauft, weil die Story ist ja schon 150.000 Mal verkauft worden in Form von Comics und wir alle kennen die. Also vielleicht nicht alle, aber in der Popkultur sind diese ganzen Tropen sehr, sehr, sehr stark verinnerlicht. Und deshalb wird sich auch überhaupt gar nicht mehr die Mühe gegeben, da irgendwie eine tolle Charakterstory zu erzählen, weil man ja davon ausgeht, dass der Zuschauer sie sowieso schon kennt. Und dann wird lieber mit irgendwelchen neuen, zum Teil wirklich wirren Geschichten versucht, da eine andere Spannung zu erzeugen. Das mag ich überhaupt gar nicht. Ich gebe dir ein Beispiel und es ist jetzt wieder, in dem Fall ist es DC, aber es erklärt es wunderbar. Ich bin an sich ein Riesenfan davon, wie man, das war zur Corona-Zeit, dieser Batman-Reboot mit dem Robert Pattinson.
Ah ja.
Und ich habe mich auf den gefreut, weil ich die Art der Darstellung und auch die Idee, woran man sich orientiert hat in den Comics, also auf das Zeitalter der Comics orientiert hat, hat mir super gefallen. Ich fand, es ist nur eine tolle Idee, diesen Batman so darzustellen, wie er halt eben dargestellt wurde. Und ich fand, Pattinson hat einen richtig guten Job gemacht.
Ja.
Das täuscht nicht darüber hinweg, dass das ein durchschnittlicher Film ist. Es ist sowas von ein durchschnittlicher Film aus zwei Gründen. Der erste Grund, und das ist der Hauptgrund, ist, der Plot ist scheiße. Und das ist was, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man einfach am Rückgrat, am Backbone eines jeden Films so sparen kann und einen so beschissenen Plot. Ich habe kein Problem damit, dass Superheldenfilme unrealistisch sind. Das müssen sie sein, es sind Superhelden. Es ist völlig in Ordnung. Aber versucht doch wenigstens zumindest die Stränge, die passieren, die Charaktere, so wie sie handeln, und innerhalb dieses Universums einigermaßen logisch konsistent zu bleiben. Ich glaube, es gibt sogar ein Video, Everything Wrong in Batman in, ich glaube, 45 Minuten, wo einfach alle unsinnigen, also wirklich richtig unlogischen Fehler aufgezählt werden, wo du nur noch damit beschäftigt bist, dir den Kopf zu kratzen und zu sagen, Leute, bitte, das ist so, so daneben und so schlecht. Und da wurden halt auch Charaktere verheizt, weil der Pinguin von Colin Farrell war wirklich eine tolle Darstellung. Und deswegen bekommt er jetzt ja offensichtlich auch so ein eigenes Ding, weil das andere ist offensichtlich in die Tonne getreten worden. Und da denke ich mir, da würde weniger guttun, wenn dieser Film sich auf den Plot konzentrieren würde. Und die guten Charaktere halt eben ihre Screentime kriegen. Und dann ist der Film aber nach 120 Minuten auch bitte zu Ende. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ich habe nur simultan drüber nachgedacht, ob ich da, weil ich habe den Film gesehen. Ich fand ihn auch gut. Mein Problem ist nur gerade, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern.
Dann war er nicht gut.
Nee, der Punkt, nämlich kann mich nicht dran erinnern, was mich wirklich dran gerieben hat. Und das sagt für mich so, dass es einfach so auch ein mittelmäßiger Film ist, was eigentlich das bestätigt, was du sagst. Weil meine Gripes, die ich mit dem Film hatte, waren eigentlich hauptsächlich diese, dass du, ach Gott, diese Pseudoplot-Twist wieder hast. Dann ist irgendwie sie die Tochter von dem und und die Verbindung mit der Mafia und das ist ja eigentlich alles eine riesige Intrige. Es gehört schon ins Batman-Universum, weil es geht eigentlich immer um Intrigen der Unterwelt. Das ist voll okay. Aber mir hat auch gefehlt so die Innovation. Und es wurde ein bisschen mehr so auf düstere Bildgewalt gesetzt. Aber das haben vorherige Batmans besser gemacht. Und
Ja, vor
da,
allem auch die Batman-Spiele.
ja.
Oh, da muss, also
Ah, die
vielleicht, ich
Spiele
meine,
habe ich
du
nicht
wirst
gespielt. Da kann ich nicht so viel mit sagen,
ja,
mitreden, aber ich höre es mir gern an.
aber genau da ist der Unterschied. Die kriegen eine gute Inszenierung hin. Die kriegen auch eine gute Charakterentwicklung hin. Das machen die besser und letztendlich haben die in, ich weiß nicht, wie viele Cutscenes da tatsächlich gemacht werden. Das kriegen die in den Cutscenes wirklich gut hin. Die haben gute Sprecher,
Krass.
die haben eine gute Kameraführung in diesen Cutscenes dann. Und da wird wirklich eine, mit den wenigen Momenten, ich, keine Ahnung, es sind vielleicht 45 Minuten Cutscenes in so einem gesamten Batman-Game. Und das kriegen die gut hin. Ich habe die auch nie durchgespielt, aber ich habe sie alle angezockt und habe dann Walkthroughs mir dann, wenn ich dann keine Lust mehr hatte, weil es halt dann gaming-mäßig keine Lust mehr war. Also ich fand die wirklich gut. Ich meine, ihr da draußen, wenn ihr das hört und zu Batman und zu den Filmen und zu dem Spiel eine feste Meinung habt, dann schreibt doch mal, ob ihr das ähnlich seht, dass das ein Problem quasi ist in der Darstellung. Ich hatte ja, ich will kurz auf den, auf die ursprüngliche Frage der Zweckveränderung zurückkommen. Da haben wir uns gerade so ein bisschen verloren.
Ja, ich habe auch ein bisschen größeren Rahmen aufgezogen. Da muss man mich ein bisschen stoppen.
nee, muss man nicht. Dafür ist es ja ein freies Format. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen auch mit dem Alter zu tun hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich alt bin, aber ich glaube schon, dass ich mich, dass ich heute mehr Interesse auch an Entspannung habe, anstatt an Herausforderung. Also zum Studium haben wir ja ohne Ende Shooter wie Halo 3 oder so gespielt und haben bewusst kompetitiv gespielt, wollten uns messen. Darauf habe ich, hätte ich heute keinen Bock mehr. Das wäre mir einfach viel zu anstrengend. Da ist mir meine ruhige Zeit, die ich habe, einfach zu schade. Und das merke ich immer mehr. Wir haben jetzt vor 3 Wochen uns getroffen, mal wieder. So alle 4 bis 6 Monate kriegen wir das hin. Ja, haben uns die Rechner aufgebaut und haben Satisfactory gespielt. Was ja das Zen-Game Nummer eins
Ja,
ist,
da
weil
war
du
ich ja
warst der.
dabei, das habe ich gesehen.
Ja.
Sorry.
Wir haben effektiv sogar, ich habe dann irgendwann die Kreaturen auf passiv gestellt, weil selbst die wenigen, die da sind, mich schon genervt haben. Weil es mehr um die Exploration ging und um dieses Fabrik gemeinsam bauen und farmen und so weiter. Also mein Interesse ist mittlerweile viel, viel mehr darin, die wenigen Stunden, die ich noch habe im Jahr oder im Monat oder in der Woche, mit etwas zu verbringen, wo ich danach Entspannung spüre oder Ablenkung ist vielleicht das richtigere Wort.
Würdest du es als
Weil,
Escapism bezeichnen, wie man so schön
ja,
sagt?
Eskapismus, auf jeden Fall Eskapismus. Also kognitiver Eskapismus. Ich weiß nicht, ob es auch einen physischen Eskapismus gibt, weil das hast du halt beim Zocken nicht. Und halt eben auch den Spaß an Spielmechanik an sich. Also ich bin ja immer der bei uns in der Community der große Verfechter von mir ist Story scheißegal, mir sind Charaktere scheißegal, gibt mir eine gute Mechanik und der Rest kommt von selbst. Ich weiß, dass das natürlich eine übertriebene Darstellung ist, aber ich sag immer, ein geiles Gameplay mit einer schlechten Story zocken mehr Leute als ein schlechtes Gameplay mit einer geilen Story. Weil das Game hält dich am Rechner fest. Nicht die Story. Oder, also ich weiß nicht,
Ja, würde ich dir nicht ganz zustimmen, aber ich verstehe da, wo du herkommst, wenn du das sagst.
gib mir mal ein Beispiel für ein scheiß Gameplay, gute Story, was ein richtig spielenswertes Game ist.
Grim Fandango.
Ein geiles Gameplay.
Ich weiß auch nicht. Ich fand das immer so anstrengend. Also ich habe das echt nur gespielt. Also ich mochte das 3D nicht so gerne. Das kam ja gerade neu raus in 3D. Und du hast die Hälfte der Räume nicht richtig einsehen können. Du kamst nicht richtig durch. Manchmal ist dann der Manny Calavera irgendwo hängen geblieben. Und ich fand es einfach so anstrengend. Aber die Geschichte hat mich gehalten.
Ja, aber es ist halt ein Adventure, Point-and-Click-Adventures. sag ich mal so, das Gameplay eines Point-and-Click-Adventures ist ja nicht,
ist limitiert,
wie leicht lässt sich wie leicht lässt sich ein Charakter bewegen, mhm, oder sondern es geht ja dann darum, wie clever sind die Rätsel, wie überraschend ist ja der Fortschritt in der Geschichte. Also
komm,
wenn wir jetzt,
also sorry, da muss ich dich unterbrechen, es gibt eine Stelle, da war wirklich Teil, also um das Rätsel zu lösen, musstest du Manny Calavera super schnell manövrieren. Das war da, wo du
Fahrstuhl, ne?
Nicht nur Fahrstuhl, sondern auch da, wo du diese brennenden Otter und den brennenden Biber löschen musstest mit dem Feuerlöscher. Und dann musst
daran du, kann ich mich nicht erinnern.
Du musstest erst irgendwie so einen Knochen schmeißen, dass diese Biber von der Brücke runterspringen. Und dann musstest du schnell deinen Feuerlöscher auspacken und die Biber abspritzen, damit die in diesem Teer versinken können. Sorry, wenn ich das jetzt gespoilert habe, aber das Spiel ist, glaube ich, irgendwie aus den 2000ern. Also.
Ja, das muss die Community aushalten dürfen. Ja. Also, ich meine, du kannst jetzt nicht eine Szene aus dem Spiel rausnehmen und damit sagen, das ganze Gameplay ist scheiße.
Es ist mir einfach nur so prägend in Erinnerung geblieben.
Ja, es gab bei Grim Fandango schon schlechte Gameplay-Momente. Aber ich finde, dass das Gameplay funktionell gut war. Also das war natürlich seiner Zeit ein bisschen voraus und man wollte zwingend 3D machen und hat dann, aber du hast immer gewusst, wo du hin musst. Manny hat den Kopf gut bewegt, du wusstest, was Sache ist. Und dann hattest du, finde ich, diese kombinatorischen Rätsel waren fordernd, das stimmt, und auch oft nicht so, dass man sie gleich verstanden hat. Und gerade auf der Rennbahn gab es 2, 3 Momente, wo man wirklich, wirklich auch manchmal wirklich per Try and Error einfach Dinge ausprobiert hat, in der Hoffnung, dass irgendwann mal was passiert, damit man weiterkommt. Da gebe ich dir recht. Aber das ist halt das Gameplay eines Point-and-Click-Adventures. Das hattest du bei Baphomets Fluch auch. Ich weiß noch, bei Baphomets Fluch, die Sierra-Spiele waren ja so angelegt, dass George Stobart mehrfach im Spiel in Situationen kam, wo er tatsächlich sterben könnte, wenn man in einem gewissen Quicktime-Zeit, also in einer Zeit, nicht die richtige Entscheidung trifft. Und das ist dann ziemlich anstrengend, weil dann stirbt man und dann lädt man und dann geht man wieder an die Situation hin und dann muss man sich wieder den ganzen blöden kurzen Film angucken und dann muss man reagieren. Und immer wenn man die falsche Entscheidung trifft, weil es gibt ja nur eine richtige, muss man wieder laden und es wieder machen und laden und wieder machen und laden und wieder machen.
Okay.
Aber das sind halt die Gameplays. Das ist halt, ich meine, man
kann. Da muss ich dich aber mal fragen, was für dich, also dann habe ich dich falsch verstanden, weil für mich ist dann so, ich gehe einfach von Grund auf an, nehme ich einfach mal an, dass jedes Spiel ein Gameplay hat, was zumindest es mir ermöglicht, das Game zu spielen. Dann ist für mich ein schlechtes Gameplay, wenn ich mehrere Momente habe, wo ich mir denke, boah, also so nicht, ne? Aber das, so wie du es mir jetzt gerade erklärst, heißt es dann für dich ein schlechtes Gameplay, wenn es von vorne bis hinten einfach nur ein Krampf ist?
Ja, wenn das, was das Spiel vorhat, nicht funktioniert. Schlechtes Gameplay wäre zum Beispiel, wenn du jetzt mal ganz profan an Roulette-Tisch gehst, das Gameplay ist, die Kugel wird da reingeschmissen, am Ende landet sie auf einer Zahl und das funktioniert nicht. Die Kugel fliegt raus. Das ist ein schlechtes Gameplay.
Aber es ist ja nicht funktionales Gameplay. Dann kannst du das Game ja gar nicht spielen.
Ja, oder halt nur schlecht. Aber das ist das, was ich meine. Also ich finde immer dann Gameplay schlecht, wenn es entweder furchtbar langweilig ist, also einfach so ein ödes Gameplay ist, dass du quasi null Gamifizierung hast. Oder dass du halt wirklich Buggy-Gameplay hast, wie, keine Ahnung, als Gothic 3 rauskam, das war ja völlig verbuggt. Das war wahrscheinlich ein gutes Spiel, aber es war halt völlig verbuggt. Und dann kannst du sagen, ja gut, scheiß Gameplay, gute Story, hilft mir nicht, scheiß Gameplay. Ich glaube aber halt auch, wenn wir Games zocken und quasi Tatsache im Rahmen des Eskapismus sind, kommt schon auch drauf an, eben, was dein Gusto ist. Also ich zum Beispiel, so sehr ich früher gerne Rollenspiele gespielt habe, weil ich weiß, ich werde nicht mehr genug viel Zeit aufbringen, um diese riesigen Rollenspiele wie zum Beispiel Baldur's Gate 3 zu Ende zu spielen, lange ich sie gar nicht mehr an. Einfach, mir gefällt keine Reise, die ich nicht zu Ende bringen kann.
Verstehe.
Also da bin ich einfach nicht mehr der richtige Ansprechpartner, obwohl es gute Spiele sind. Ich glaube, das ist das, was mit dieser Zweckänderung von Games irgendwo so ein Stück weit auch einhergeht. Dass man halt sich verändert, dass sich die Wahrnehmung verändert und dass man halt was anderes möchte. Und ich merke das bei mir an allen Ecken und Enden. Ich merke es auch, wie ich Musik höre. Also ich merke, dass ich ganz anders Musik höre, als ich es noch vor 10 Jahren gemacht habe. Weil für mich Musik nur noch in ganz, ganz seltenen Fällen den Zweck hat, jetzt eine Sau rauszulassen, jetzt Party zu machen. Das findet halt nicht mehr so regelmäßig statt, wie es noch vor 15 Jahren war.
Okay.
Und deswegen, alles, was so Partykracher und so weiter sind, die kann man mir vorspielen. Ich kann auch sagen, das ist ein Partykracher. Aber wann konsumiere ich den? Zu Hause, wenn ich meine Ruhe auf der Couch haben will, bestimmt nicht.
Ja, erzähl weiter, bitte.
Ich glaube, das ist Tatsache so, dass wir eine Zweckänderung einfach deshalb erleben, weil sie normal ist. Aber wir sind halt die erste Generation oder wir gehören zur ersten Generation der Digital Natives, die nur ein Leben mit Videospiel, mit Fernsehen, Farbfernsehen und jetzt dann halt eben Streaming, wir sind damit halt da halt reingewachsen. Wir haben das alles mitgemacht. Wir hatten ja sogar noch Vinylplatten zu Hause. Wir haben das alles erlebt. Und mit uns geht jetzt die erste Generation über, macht jetzt den ersten Generational Shift, dass sich unser Zweck verändert, weil wir ja ein anderes Interesse haben. Ich weiß nicht, ob das nochmal wiederkommt, wenn meine Kids ins richtige Zockeralter kommen und nicht Paw Patrol Jump'n'Run spielen wollen.
Ja,
ich glaube, das ist eine Generationengeschichte ist, meinst du nicht?
Ich habe da mehrere Meinungen zu. Also musste ich mir jetzt probieren, alles mal ein bisschen zu merken, weil du sprichst da so ein paar Punkte an, wo ich nicht bei allen Sachen so komplett zustimme. Also einerseits muss man auch erstmal definieren, was ist denn der Begriff vom Digital Native. Ich habe das immer so verstanden, das ist die Generation, die komplett mit dem Internet aufgewachsen ist. Weil da haben wir eh eine Demokratisierung der Medien erlebt, also was wir ja jetzt auch erleben. Also der Faktor, dass ich nicht mehr ein Fernsehprogramm in die Hand nehme, sondern dass ich jetzt Influencer habe oder auch YouTuber, die praktisch ihren eigenen Content produzieren, den ich konsumiere. Das hat sich komplett geändert, ja. Also wir haben jetzt nicht mehr so ein krasses, zentralisiertes Gremium, sage ich mal. Natürlich gibt es da noch andere Punkte, die da mit reinkommen. Aber also jetzt sagen wir es mal ganz grob. Ne? Früher hatten man so einen Fernsehsender und der hat vorgegeben, was geguckt wird und hat auch Focus Groups gehabt, um zu schauen, okay, was kommt an. So, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Dementsprechend ändert sich ja auch, was produziert wird und man könnte es eine gewisse Demokratisierung nennen.
Ganz kurz nur, wir sind, wenn man nach Wikipedia geht, Digital Natives, okay, weil das sind die ab circa 1980 geboren.
Ah, danke.
Alle davor Geborenen sind die Digital Immigrants.
Ah, schau, ich dachte nämlich, dass Digital Native erst so mit dem, also so habe ich das verstanden oder so hat man uns das gesagt, aber ja, ich finde das gut zu wissen.
Oxford macht es noch breiter und sagen okay. Personen, die mit digitalen Technologien aufgewachsen sind.
Ja, das ist voll okay. Das ist gut zu wissen, dann können wir den Begriff auch also gleichwertig benutzen, ne? Dass wir nicht von anderen Sachen sprechen. Ich denke, den Unterschied, den ich bei unserer Generation sehe, ist, wir haben mehr ein Hands-on also ein Hands-on-Bezug zum Medium, habe ich so das Gefühl. Also was ich oft erlebe, ist bei jüngeren Kollegen, dass sie gar nicht gewohnt sind, sich Informationen oder eigenständig auch Medien aus dem Internet zu suchen. Was für uns eigentlich sehr natürlich ist, dass man so aktiv sich auch mit dem Medium, was man konsumiert, beschäftigt. Und das so nicht so vorgekaut kriegt, sagen wir es mal so. Aber vielleicht lehne ich mich auch ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich habe jetzt nicht eine große Fokusgruppe, ne? Das ist jetzt nur meine kurze Erfahrung. Und eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, die du vorhin gemeint hast, ist, dass sich dein Medienkonsum geändert hat. Was man gerne vergisst, ist, dass das auch ein biologischer Prozess ist, ne? Es ist auch ein bisschen, alles, was wir benutzen, beeinflusst unser Denken und wie wir die Welt wahrnehmen. Und das Gleiche passiert auch mit Medien. So, wenn ich mir überlege, was für Musik und was für Filme ich großartig fand als 16-Jährige, die meinen Kopf gesprengt haben, als mein, sag ich jetzt mal, als ich noch sehr unberührt war von Filmen, ja, da war die Spanne sehr groß, ne? Da, wenn ich jetzt SimCity angucke, denke ich mir, was war das? Tut mir leid, wer noch SimCity mag, aber ich habe es mal wieder geschaut und es hat den Test der Zeit nicht überlebt, für mich zumindest. Aber dann, dein Qualitätsstandard ändert sich ein bisschen. Und auch wie du mit dem Medium agierst, im Englischen wird man proficient sagen, mir kommt das deutsche Wort jetzt nicht. Also je fähiger du wirst,
je geübter
du bist sozusagen. So, und entweder hast du mehr Ansprüche an das Medium oder du findest halt deine Nische sehr früh und bleibst einfach dabei.
Ja, was man da wahrscheinlich sagen muss, ist, das erste Mal mit irgendwas zu erleben, was einem den Kopf sprengt, das wird immer das erste Mal bleiben, selbst wenn es das 800. Mal aufgegossen ist. Das ist ja einfach so, dass der Erstkontakt mit irgendetwas, was man so noch nie vorher gehört, gesehen oder gespürt hat, einfach stärker hängen bleibt. Und alles, was danach kommt, muss sich immer mit diesem ersten Moment messen. Und da gebe ich dir völlig recht. Also, mein gut, es gibt dann noch diese Sachen, die einen irgendwie nostalgisch so ein Comfort hingeben. Jeder hat einen Comfort-Movie, wenn er krank ist, dann legt er den rein und guckt ihn an, weil er halt einfach einem die Seele umspielt und dann fühlt man sich gut oder gibt es auch Musik oder so, ne? Das mag es geben, aber ich denke, jeder wird aus der Pistole heraus sagen können, egal in welchem Medium man jetzt unterwegs ist, das war das erste Mal, dass mich was so berührt hat oder so mitgenommen hat.
Ja.
Da hast du recht. Ich meine, die Prüfung der Zeit kann natürlich dann jedes neue Medium nicht mehr so ganz bestehen. Das stimmt. Da muss man schon wirklich wieder diesen Technologieshift haben, wie das erste Mal VR-Brille aufsetzen und dann hat man ein neues Gefühl, dass man wieder mal zum ersten Mal sowas erlebt.
Entschuldige, ich brech dir mal da rein. Was ich aber auch sage, ist, man selber verändert sich auch und die Sehgewohnheit verändert sich. Also ich erinnere mich noch sehr daran, dass zum Beispiel das letzte Einhorn war so ein Comfort-Film für mich. So ein Wohlfühlfilm.
Ich hatte Angst davor.
Ich fand den, der hat mich einfach so berührt. Das war einfach so, wow, was für eine Geschichte. Und bist du noch da? Jetzt war gerade so ein.
Ich bin noch da, okay, aber gut. Ich hatte so unfassbar Angst vor dem Einhorn.
Ja, aber.
Das hat mir als Kind so Angst gemacht.
Also es war, ich fand dieser Stier und einfach diese Tragik in diesem Film, das hat mich so berührt und ich fand, das war wie so ein Adventure-Film, der hat mich so mitgenommen. Und ich habe ihn vor kurzem, das ist glaube ich 2 Jahre her, habe ich den nochmal geguckt. Und ich war schockiert, wie schlecht dieser Film ist. Und ich war so, was ist das für eine Geschichte? Warum sind die jetzt da? Und warum ist da, ich hatte diese ganzen Szenen einfach so viel magischer in Erinnerung. Und dann schaue ich diesen Film nochmal und denke mir so, was war das für ein Scheiß?
Und zurückkehren ist schwierig.
Ja, es geht halt nicht. Also ich hab mich verändert. Ich habe viel mehr Sachen dazwischen schon gesehen. Die Art, wie es erzählt ist, mir fehlt auch die kindliche Fantasie wahrscheinlich, um da wirklich wieder mit aufleben zu lassen. Die Art, wie man Zeit wahrnimmt, verändert sich ja auch. Also vom Kindsein bis zum Erwachsenen. Ein Film, ein Kinderfilm, der fühlt sich ellenlang an. Es ist einfach, er hört nicht auf. Es ist einfach so ein schönes Gefühl, du bist in dieser Geschichte für immer. Und wenn du dann älter wirst, dieses Zeitempfinden, dass du wirklich ausklingst und ein Film das Gefühl gibt, du bist jetzt in diesem zeitlosen Raum und einfach kannst dieser Macht dieses Films dich ergeben, das passiert nur noch selten. Das muss schon wirklich ganz viel passieren. Das meine ich nur damit. Das ändert sich natürlich auch, ja.
Da hast du Tatsache recht, ja. Ja, ich denke auch, wenn ich jetzt so zurück, dass die Analogie ist eigentlich bei allen Medien so, auch bei Games so. Also ich habe ein paar Mal den Fehler gemacht, zu alten Spielen, die ich toll fand, zurückzukehren und dann gesehen habe, dass da so viele Quality of Life Sachen nicht drin sind, die ich jetzt so gewöhnt bin, dass ich die Spiele nicht mehr spielen kann. Einfach weil ich so gewöhnt bin, dass, keine Ahnung, das Inventar größer ist.
Ja,
und
ja.
Ich nicht nur drei Brocken mitnehmen kann, weil dann der Spielespeicher voll war.
Ja.
Oder dass ich Dialoge, die mich langweilen, skippen kann.
Ja.
Wo ich, weil halt ich das gewöhnt bin und dann kanntest das Spiel halt nicht. Oder dass ich, wo habe ich das neulich gehabt, wo es so schlimm war? Genau. Da werde ich jetzt vielleicht auch einen kleinen Shitstorm bekommen, aber damit müsst ihr leben. Ich bin damals zu Ocarina of Time zurückgekehrt und ich fand's nicht mehr so geil.
Du kriegst gleich einen Shitstorm von mir selber, kriegst du gleich einen. Ja. Nein, Quatsch.
Ich fand's wirklich nicht mehr so geil.
Okay, krass.
Also ich, aber das hat wirklich einfach damit zu tun, dass ich, dass die Grafik ist halt brutal schlecht gealtert. Mhm. Muss ja so sein, die ganzen riesigen Polygone funktionieren nicht mehr. Und auch wie das Spiel erzählt ist und diese blöde Fee, die einfach nicht die Fresse hält.
Die auch hypersexualisiert ist, muss man nochmal dazu sagen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also ja, ich also historisch, Retrospektive ist Ocarina of Time auch heute noch ein absolutes Meisterwerk. Mhm. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ich habe es gespielt, ich habe es genossen und bevor ich jetzt zurückgehe und nochmal 45 Stunden mich durch den Waldtempel kämpfe und dann und ja, die, keine Ahnung, ey, das, und dann ist es so schlecht mit der Map und so wahnsinnig irritierend. Ich weiß nicht, ich glaube, auf dem, die haben ja mal eine neue Version gemacht, da habe ich in irgendeinem Podcast gehört, dass du da jetzt mittlerweile so kleine, dass du dann einen Hilfeknopf drücken kannst und dann siehst du Link als Geist, der dir vormacht, was du jetzt machen musst.
Ah, okay.
Das hätte ich damals wirklich gebraucht, weil das war ja zum Teil wirklich so verwirrend und verwinkelt in manchen, in dass du ja wirklich einen Plotstopper hattest, wenn du einfach nicht drauf gekommen bist, wo du jetzt hin musst.
Mm-hmm.
Und das sind so Sachen, die möchte ich auch echt nicht mehr haben zum Spielen. Dafür habe ich einfach keine, dafür will ich auch keine Zeit mehr haben. Da wird mir meine Zeit, also da fühle ich mich, als würde man mir meine Zeit stehlen. Und ich schätze Spiele, Filme, egal was es für ein Medium ist, immer sehr, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute, die Sache erstellen und produzieren, dass die meine Zeit respektieren.
Mhm.
Und das passiert aber nicht mehr so oft, dass die meine Zeit respektieren, weil die sich denken, ich will all deine Zeit und zwar immer, weil nur so kann ich dir meine 17 Mikrotransaktionen unter die Nase halten. Ich brauche dich immer, zu jeder Zeit. Hier ist nochmal, kauf nochmal 18 Ingame-Währungen, damit du dir das und das kaufen kannst.
Ja.
Das ist eine Entwicklung, da bin ich jetzt ein alter Mann, wenn ich das so sage, aber da bin ich einfach nicht mehr dabei.
Mhm.
Das ist nicht mehr der Konsum, so wie ich ihn haben möchte.
Ja, verstehe ich. Ich sehe nur gerade, wir sind da unterschiedliche Typen, weil das sind, aber ich glaube, das liegt auch daran, ich war schon immer ein großer Zelda-Fan. Ich habe auch, also wenn ich gerne Spiele gespielt habe, war, also vielleicht so ein bisschen hier, oute ich mich als Snoop, aber es war meistens dann so Adventure oder halt, ich habe halt dann Zelda auf Konsole gespielt. Ich fand das großartig. Und bei Ocarina of Time, habe ich einfach so ein, da empfinde ich noch eine wundervolle Nostalgie, weil das eines der ersten Spiele war, wo ich dachte, ich habe hier so ein, auf einmal so wirklich so ein offenes Feld, in dem ich mich bewegen kann. Natürlich manchmal nervig, wenn du von A nach B laufen musst. Das ist, als du dann endlich ein Pferd hattest, die Epona, und dann konntest du da durch die, durch das Areal galoppieren, ging das alles ein bisschen schneller. Aber es war irgendwie, das war was ganz Tolles, Besonderes, was ich immer noch sehr schätze. Aber das ist auch etwas, was ich einfach auch genieße. Das ist einfach, das mag ich gerne. Deswegen kann ich aber auch verstehen, wenn man das als Zeitverschwendung empfindet. Also das ist so, kenne ich auch so ein paar Leute, die ertragen das nicht, wie ich Witcher spiele. Weil ja, ich muss halt mir alles angucken. Ne? Es ist, ich bin das jetzt nicht in Rekordzeit durch. Nein, ich möchte gerne wissen, was unter dem Stein da drüben ist. Und ich habe mit der Person da drüben noch nicht gesprochen. Und überhaupt, da ist noch so ein Nebenquest, was ich mir gerne nochmal anschauen möchte. Und dann läufst du...
Also spielst du es nie fertig?
Ich spiele es nie fertig. Ich glaube, ich habe gefühlt, es ist wirklich schlimm, aber ich habe schon ewige Stunden angesammelt. Aber ich genieße es einfach. Natürlich mache ich auch dann die Tracks durch und die Geschichte ist ja auch super spannend. Aber dann kommt halt natürlich leider auch manchmal der Punkt, wo man im Spiel so drin ist. Ich habe schon ganz vergessen, was die Hauptgeschichte ist, weil ich so viel Zeit gequestet habe.
Ich sehe schon, das ist Tatsache mal ein Thema, das müssen wir mal mitnehmen. Genau solche Spiele, weil da sind wir, glaube ich, wirklich die zwei Pole.
Ja.
Weil ich schreie mittlerweile immer sehr laut, wenn ich höre, offene Spielwelt, bis zu 200 Stunden, lege ich schon beiseite. Ich möchte wieder lineare Stories, Schlauchlevel und Ende vom Spiel in 20 Stunden, damit ich zwei Dinge habe. Eine überschaubare Portion, die ich wirklich essen kann.
Ja.
Ein heruntergedampftes Spielerlebnis, so wie es sich der Macher gedacht hat.
Ja.
Und dann hoffentlich auch ein sauberes Gameplay. Weil wenn ich mit offenen Welten ein Problem habe, dann ist es genau das. Mhm. Die Dinger sind oft einfach aufgeblasen, das Gameplay geht völlig verloren und ich kriege sie nie fertig. Das ist, da bin ich nicht mehr der Ansprechpartner für. Das ist leider Gottes einfach so.
Ja.
Das gibt mir lineare Stories und Schlauchlevel. Ich bin wieder voll dabei. Ein geiler Schlauchlevel, der gut inszeniert ist. Hier bin ich. Ja, gerne mehr davon.
Also es ist halt meine Art von Escapism. Bei den Welten ist halt so, ich bin von Natur aus nicht so ein mutiger Mensch. Ich lebe jetzt zwar in den Bergen, aber es ist so, für mich gewisse Sachen werden wahrscheinlich unerreichbar bleiben, weil ich einfach nicht der Abenteurer dafür bin. Aber diese Spiele ermöglichen mir das. Da kann ich auf tief in irgendwelche Höhlen eintauchen und auch immer sind da Monster und die kann ich besiegen. Das würde ich mich im richtigen Leben gar nicht trauen. Ich will mir ja gar nicht trauen, irgendwo da in irgendeiner Höhle mich aufzuhalten. Das wäre mir einfach schon wieder zu heikel. Da könnte ich ja sterben. Das machen wir lieber nicht. Aber wenn ich da so ein Mannequin da vor mich schiebe, so hey, geh du mal vor, wir gucken mal, lalalala, das finde ich schön. Das genieße ich.
Ich finde auch im Hinblick darauf, dass wir jetzt eine gute Stunde miteinander gesprochen haben, dass das ein hervorragendes Schlusswort ist, auch um anzuschließen für die Community, denn das ist immer das, was uns wahnsinnig interessiert. Wie ist das denn bei euch? Und dann stellen wir doch gleich mal die Frage. Schlauchlevel oder doch lieber offene Welt? Was macht euch mehr Spaß? Ihr könnt das Ganze, wie ihr es gewohnt seid, gerne bei uns auf dem Discord von M10Z anschauen. Ihr könnt zu uns ins Forum kommen. Ihr dürft gerne auch auf unsere Website kommen und natürlich alle anderen Podcasts von uns hören. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt quasi hier einen Once We Were Gamers Relaunch machen können. Franziska und ich haben vor, das dann jetzt in irgendeiner gewissen Unregelmäßigkeit, denn eine Regelmäßigkeit, dafür haben wir nicht den Mut und nicht die Zeit.
Und wir sind eh zu viel zu alt.
Ja, genau. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit unserer zweiten Pilotfolge Once We Were Gamers und unserer ersten gemeinsamen Pilotfolge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Franziska. Es war genau die richtige Entscheidung und ich freue mich auf viele weitere lustige Podcast-Gespräche mit dir.
Ebenso.
Und wir machen jetzt das erste Buch dann zu. Macht's gut da draußen. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Wiederschauen.
Once we were gamers.